so, dass die erste Folge, seitdem der Podcast draußen ist, jetzt habe ich ein paar Sachen ja schon zum Kinderwunsch erzählt und ich habe mir gedacht, ich will noch so ein kleines bisschen jetzt mal auf die andere Bedeutung von Sehnsucht Mama eingehen. Und zwar geht es dann jetzt heute wahrscheinlich nicht so viel um Kinderwunsch oder gar nicht, sondern darum, wie das ist, wenn man einen großen Verlust erlebt hat, wenn man einen Menschen verloren hat. Falls euch das also gerade irgendwie beschäftigt und ihr merkt, das schaffe ich irgendwie gerade nicht mehr, das anzuhören, oder das Thema Sterben oder Tod oder so ist für mich, geht nicht, dann vielleicht lieber nicht hören. So, also ich werde da jetzt nicht explizit irgendwas erzählen, ne? Ich werde jetzt nicht erzählen, wie meine Mama verstorben ist oder dass da irgendwie in die Tiefe gehen. Das habe ich nämlich auch gar nicht besprochen, ob das für meine anderen Familienmitglieder in Ordnung ist. Und im Moment möchte ich mich jetzt da auch gerade verschützen, so ganz tief in das Gefühl reinzugehen, wie das war. Aber wenn ich nur daran denke, merke ich gerade schon, das kommt wieder so hoch. Das, ja, ich spüre das dann körperlich. Ne, das ist jetzt zwar, das war 2008, also es ist jetzt fast 16 Jahre her, aber dieses Gefühl kann trotzdem mich immer anspringen. Manchmal kann ich mich davon so abkapseln und manchmal merke ich, oh, geht das so direkt in meinen Körper rein und dieser Schockmoment, weil das ein plötzlicher Tod war. Also das kann ich auf jeden Fall ja sagen. Das war keine lange Krankheit oder so, sondern das war ein sehr plötzlicher, sehr unerwarteter Tod. Und Mama war 51. Das war, ja, ist einfach viel, viel, viel zu jung, genau. Und ich wollte da so ein bisschen drüber sprechen, weil diese Sehnsucht nach meiner Mama natürlich einfach da ist. Immer. Und mal mehr und mal weniger. Also das habe ich, glaube ich, auch schon letztens irgendwann mal gesagt, dieser Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Das ist für mich totaler Quatsch, dieser Spruch. Weil natürlich ist es keine offene, klaffende Wunde, aber eine ganz große Narbe. Vielleicht manchmal eine, die auch nochmal aufgeht hier und da. Und dann ist es doch plötzlich wieder eine offene, klaffende Wunde. Weil einen geliebten Menschen zu verlieren, wie soll man da jemals sagen, ja, ach so, stimmt, das ist ja auch mal passiert. Das begleitet einen, glaube ich zumindest, sein Leben lang. Und die eigene Mama, wenn man ein gutes Verhältnis zu seiner Mama hatte, wenn die eigene Mama eine wichtige Rolle gespielt hat, dann ist das natürlich ganz besonders heftig so, weil, also für mich war Mama halt einfach absolute Rückendeckung. Das Zentrum so, also ich hatte nicht dieses, meine Mama war auch meine beste Freundin Ding, wobei ich das schon auch manchmal so ein bisschen so gesagt habe. Ich habe ihr auch ein Glück ganz häufig Karten geschrieben und das ganz häufig gesagt und SMS, damals gab es noch kein WhatsApp, glaube ich, oder irgendwas anderes, ne? Wie lieb ich sie habe und wie wichtig sie mir ist und wie unglaublich stolz ich bin, ihre Tochter zu sein. Und darüber bin ich so dankbar, dass ich das gemacht habe, weil das ist ja immer dieses, wenn jemand dann plötzlich nicht mehr da ist, denkt man, Mann, warum habe ich das nicht viel öfter gesagt? Ich hätte das noch öfter sagen müssen, wie wichtig mir dieser Mensch ist und was er mir bedeutet. Und da bin ich so froh, dass ich das gemacht habe, dass das ist, weil manchmal kommen dann so plötzlich die absurdesten Gefühle irgendwie hoch, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Also auch sowas wie Schuld oder so. Dass man denkt, Mensch, ich hätte doch viel öfter oder ich hätte doch viel mehr und so mich kümmern müssen, melden müssen, unternehmen müssen und so weiter. Und natürlich denke ich das auch manchmal, weil wir eigentlich auch noch vorhatten, in Urlaub zu fahren und so. Ne? Wir wollten nach Paros diverse Ziele hatten wir eigentlich. Und ich habe halt gedacht, wir haben ja noch unser Leben und wir haben doch noch ganz viel Zeit. Das machen wir immer noch mal. Wir werden bestimmt irgendwie, wenn meine Mama eine Oma ist und so, dann fahren wir noch mal in irgendwelche Kurorte. Da bin ich hier wieder beim Thema Butterfahrt und so, ne? Sowas habe ich immer gedacht, das machen wir. Ich habe sie als so selbstverständlich genommen und das meine ich gar nicht bereuend oder bedauernd, sondern das finde ich gut. Irgendwie finde ich das gut. Weil wie schrecklich wäre das, wir würden die ganze Zeit denken, oh, derjenige könnte ja auch, ich könnte denjenigen verlieren, dann ist man ja gar nicht so frei und dann genießt man, glaube ich, auch gar nicht einfach so das Leben mit dem anderen und dass es den anderen, die andere im Leben gibt, ne? Deswegen finde ich das gut, dass ich sie als selbstverständlich gesehen habe, ohne dabei sie nicht genug wertzuschätzen. Ne? Also ich habe immer, mir war immer klar, was, zumindest seit ich mich erinnern kann, so, oder seit ich für sowas ein Verständnis habe oder wie man das nennen möchte, was, wie wertvoll meine Mama ist. Genau. Und ja, ich habe mich auch mit ihr ganz viel ausgetauscht und habe ihr auch vieles erzählt. Sie hat mir auch einiges erzählt, aber da, das ist wieder dieses Thema, eben nicht die beste Freundin, sondern die Mama. So, also da war die Rollenverteilung immer sehr klar. Das habe ich ja schon mal gesagt, dazu mache ich mal eine Extra-Folge, wie ich dazu stehe, dass es da keine Parentifizierung oder sowas gibt. Das ist jetzt so ein Fachbegriff. Parentifizierung bedeutet im Grunde genommen, ich mache es jetzt mal so ganz schnell und grob, das mache ich, wie gesagt, dann in der Folge, wenn ich da detaillierter drauf eingehe, dass es da einen Rollentausch gibt, dass plötzlich die Kleine oder der Kleine, das Kind, zu viel Verantwortung übernimmt, in welcher Form auch immer, und es dann da ein Ungleichgewicht gibt, beziehungsweise einen Rollentausch. Das kann einfach sehr ungesund sein. Aber das mache ich ein andermal. Jedenfalls hatte ich das mit Mama nicht. Es war immer klar, Mama ist meine Mama. So, und das war auf einer sehr, sehr tollen, wertvollen Augenhöhe und ein toller Austausch. Sehr gesund. Ich würde das als einfach sehr gesund bezeichnen, das, was wir für ein, ja, was wir für ein Verhältnis hatten. Und ja. Und jetzt ist das halt so, ne, dieses Thema, was ich meinte gerade, dann manchmal kommen da plötzlich sowieso was, so Schuldding oder so hoch. Das sind ja so Trauerphasen, die man dadurch lebt. Man durchlebt ja nicht jede Trauerphase, nicht jeder erlebt die gleich, nicht jeder erlebt jede Phase davon. Das ist total unterschiedlich, aber es ist trotzdem, finde ich, spannend, sich damit zu beschäftigen. Also vielleicht betrifft euch das auch gerade und ihr hört das. Dann könnt ihr euch damit ja mal beschäftigen, wenn ihr möchtet, was es so für Phasen gibt der Trauer. Vielleicht habt ihr das auch schon längst und wo ihr vielleicht gerade seid. Manchmal gehört auch Wut mit dazu. Wie konnte der oder diejenige mich alleine lassen? Da gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und das ist auch sehr komplex und sehr individuell. So. Ja. Und wer mir total geholfen hat, auch in der akuten Phase, hat mir, oder sehr, sehr lange hat mir einfach Tagebuchschreiben sehr geholfen. Kann man ja auch neuer machen mit Videotagebuch oder sich selber Sprachnachrichten schicken oder so, ne? Wenn man, gerade wenn man jetzt nicht eine Therapeutin oder einen Therapeuten hat an der Hand, mit dem man sich darüber unterhalten kann, dass man einfach das los wird, ne? Und sich irgendwie so ein bisschen davon, ja, sich ein bisschen was von der Seele einfach reden kann, weil manchmal hilft das. Das ist einfach unnatürlich weinen, wenn das geht. Nicht jeder kann weinen. Ich hatte da auch manchmal meine Schwierigkeiten mit, weil ich mich auch mal, es gab mal Momente, habe ich mich so in Hysterie geweint, dass ich da kaum wieder rausgekommen bin. Und ich war alleine zu Hause und ich habe dann irgendwann meinen Bruder angerufen und der hat mich dann so übers Telefon quasi begleitet und da wieder so rausgeholt irgendwie. Aber ich war richtig, deswegen hat mir manchmal dann Weinen Angst gemacht. Und ich habe mir das erst so in den letzten Jahren, gerade so in den therapeutischen Weiterbildungen, irgendwie zurückgeholt, wie dieses Weinen, dass ich das auch kann. Ne? Sonst brauchte ich immer einen Film dafür oder jemand anderen als Grund. Oder ich bin grundsätzlich super nah am Wasser gebaut. Ich heul bei jedem Kram, also ich heul bei Merci-Werbung und so. Also ich bin schon eine Heulsuse. Aber wenn es um mich und meine Gefühle geht, kann das passieren, oder das hatte ich jedenfalls lange, da wie so ein Wächter in mir drin ist. Man hat ja so viele Anteile in sich drin, ne? Wie so ein inneres Team. Und da hatte ich irgendwie manchmal so einen Wächter, der gesagt hat, es ist gut. Oder irgendwie so. Also das war wie so eine Schranke irgendwie manchmal, die mich daran gehindert hat, mich mal so richtig auszuheulen. Ich weiß, ich habe mal beim zweiten Teil von Mamma Mia, habe ich da schön geheult. Also Filme helfen mir immer total, mal so ein bisschen was wegzuheulen und mal loszuwerden. Und Familienaufstellung. Ein psychotherapeutisches Tool. Ich habe das schon mal erwähnt, aber da habe ich als Rückmeldung schlauerweise bekommen, was ist das denn eigentlich? Du setzt da mal nicht so viel voraus. Das muss ich wahrscheinlich irgendwann mal erklären. Ich finde es aber super schwer. Ich kann das nicht gut erklären. Also wenn ihr mögt und die Zeit habt, googelt mal nach Familienaufstellung. Voll gut. Da kann ich jedenfalls auch richtig, boah, habe ich da schon geheult in meinem Leben. Also das war, das ist toll. Genau. Ja, ich wollte dazu eigentlich noch eine Sache sagen. Ach genau, was, wer mir noch geholfen hat? Elisabeth Kübler-Ross. Die ist ganz toll. Oh, jetzt gibt es hier gerade aber... Ja, möchtest du mal einen Schluck trinken, mein Schätzchen? Irgendwas ist jetzt gerade blöd. Also Elisabeth Kübler-Ross finde ich ganz toll. Die lebt leider nicht mehr, aber da gibt es ganz tolle Bücher von ihr. Ich glaube, wie heißt das, was ich als erstes gelesen habe? Also Interviews mit Sterbenden ist auch ganz spannend, finde ich. Und Der Tod und das Leben danach, das fand ich, boah. Also das hat mir einfach so gut getan und so geholfen, gerade auch in der ersten Zeit. Ne? Das war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ja, und ansonsten kommt das so in Wellen mit der Trauer. Ne? Ich hatte manchmal so das Gefühl, als ich mich noch nicht so richtig da viel mit beschäftigt hatte am Anfang, kann ich hier mal nicht irgendwie jetzt mal so einen großen Batzen wegtrauern. So. Und das kann man sicherlich. Aber es ist halt ein Prozess. Und der läuft einfach, dieser Prozess. Und da das kann man nicht so abhaken oder abarbeiten, ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube, das funktioniert tatsächlich nicht so gut. Sondern der kommt so in Wellen. Ne? Der Prozess, na, die Trauer kommt so in Wellen. Mal mehr, mal weniger. Also es gibt Leute, die sagen, das erste Jahr ist das heftigste nach dem Verlust. Also dass man einmal alle Jahreszeiten durch hat und alle Feste, Geburtstage, Weihnachten, diese ganzen hochemotionalen Tage bei solchen, wenn man mit so einem schweren Verlust lebt, die sind halt besonders übel. Und dann wird es ein bisschen besser. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich weiß nur, dass ich wirklich nach dem, das erste Weihnachten habe ich noch gedacht, Mama ist eigentlich da, die ist nur mal irgendwie aufs Klo gegangen oder so. Also da habe ich das noch gar nicht so richtig, es ist noch nicht so richtig angekommen. Beim zweiten Weihnachten habe ich gedacht, boah, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich schaffe das nicht, weil gerade Weihnachten für mich ein unglaublich wichtiges Fest immer ist und vor allem auch gewesen ist. Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan eigentlich und verbinde das natürlich mit meiner ganzen Familie, weil wir unglaublich schöne Weihnachten immer hatten, alle zusammen. Erst in meiner Ursprungsfamilie und dann aber auch in der erweiterten Familie, nachdem meine Eltern sich getrennt hatten, haben wir dann mit Tante, Onkel, meinen Cousinen und Oma, Opa und so. Und das, könnte ich jetzt schon wieder anfangen zu heulen, Entschuldigung. Weil das so schön ist, dass ich das so erlebt habe, weil das so schöne Weihnachten sind. Die habe ich so tief drin in mir, in meinem Herzen. Die begleiten mich total. Und dass mich das jetzt so berührt, habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Aber so ist das. Und deswegen war das einfach total schwer. Ich habe jetzt irgendwie meinen Weg damit gefunden, aber ein bisschen habe ich meinen Weihnachten schon verloren, muss ich sagen. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich das mit Kind jetzt irgendwie auf eine andere Art und Weise wiederfinde. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Aber das war immer so schön mit Mama auch zusammen. Wir haben uns dann immer schick gemacht an Weihnachten und haben gesungen. In unserer Familie wurde einfach unfassbar viel gesungen. Meine Familie ist auch ziemlich musikalisch. Ich jetzt nicht so. Also ich schon auch, aber ich habe nicht so ein Talent, was so Instrumente oder so angeht. Immer ein Lied auf den Lippen und so, auch meine Oma. Also das ist einfach, da war einfach Musik, hat immer eine große Rolle gespielt und an Weihnachten natürlich ganz besonders. Ne? Ja, und das fehlt mir natürlich unglaublich und gleichzeitig bin ich so dankbar dafür, dass ich das haben durfte, dass ich das in meinem Herzen mit mir trage und dass ich das erlebt habe und dass es hier und da ein paar Fotos gibt, die ich mir angucke, wo wir da alle sitzen, bekloppt, wie wir sind, mit Elchgeweih am Kopf und so weiter. Also das ist schon schön, ja. Ja, genau. Und Elisabeth Kübler-Ross fand ich sehr, sehr heilsam und hat mir total gut getan. Ist natürlich bei jedem anders, ne? Vielleicht tut es euch nicht gut. Vera F. Birkenbiel heißt sie, glaube ich, ist auch so toll, aber die kennt ihr bestimmt schon. Gerade wenn ihr so bei Instagram unterwegs seid oder so, wird da immer mal wieder was von der gepostet auch, ne? Ja. Ja, und ansonsten ist jetzt so diese... Ne, ich habe natürlich jetzt das erste Jahr überwunden. Ich habe schon 15 Jahre geschafft. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich einfach nur durchhalte, sondern natürlich habe ich es auch geschafft, mein Leben zu genießen und immer wieder wirklich auch wirklich glücklich zu sein und mich auch leicht zu fühlen. Wobei ich da am Anfang Schwierigkeiten hatte. Wenn ich mich erinnere, weiß ich, dass das manchmal ein bisschen mit einem schlechten Gewissen sogar plötzlich einhergegangen ist. Dass ich, wenn ich dann wieder glücklich war, dass ich dachte, oh, habe ich das eigentlich? Kann ich das eigentlich? Und manchmal hatte ich aber auch Momente, wo ich dachte, ich kann das gar nicht. Wie soll ich glücklich sein? Mir fehlt jemand so Bedeutendes. Bei der Hochzeit war das ganz schlimm. Bei der Standesamtlichen vor allem. Da hat die Standesbeamtin dann gesagt, wir haben ganz, ganz toll und zauberhaft im Planetarium in Hamburg geheiratet. Standesamtlich war das so im kleineren Kreis. Und dann sagte die Standesbeamtin, so, sind dann alle da, dann kommen wir los. Und ich dachte plötzlich, es hat mich wie ein Schlag getroffen, dass ich dachte, nee, sind doch noch nicht alle da. Hier fehlt doch jemand, ganz Wichtiges. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, scheiße, klar, Mama fehlt. Und dann stand ich neben meiner Trauzeugin, meiner älteste Freundin. Und dann habe ich gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, hätte ich jetzt fast gesagt, muss ich sie erst noch mal Erlaubnis fragen. Mama ist nicht da. Mama kann nicht kommen. Und dann hat sie, ich weiß nicht mehr, was sie gemacht hat, aber es war so ein bisschen so, als hätte sie mir quasi im positivsten aller Sinne eine geknallt. Sie hat irgendwas so Gutes gesagt, was mich so zurückgeholt hat, oder was mich so in die Gegenwart gezogen hat, dass es auf einmal ging. Ja, mein Mäuschen, ich helfe dir sofort. Ja, es ist irgendwie blöd. Manchmal ist man so eingezwängt in so einem Sitz drin. Und wenn einem dann so warm wird, ist das einfach scheiße. Jetzt muss ich gleich irgendwie mal anhalten, dass ich hier kurz die Jacke ausziehen kann. Ja, sowas wäre natürlich eigentlich fluffig, mal rauszuschneiden. Ne? Vielleicht muss ich mir das doch mal angucken, dass ich hier und da die eine oder andere Folge einfach mal schneide, damit ihr euch sowas nicht anhören müsst. Puh, ja, aber vielleicht ist es auch gut, mal zwischendurch mich so ein bisschen rauszureißen. Das war jedenfalls heftig. So, und da gibt es natürlich viele Momente. Und manchmal gibt es sogar Momente, da denke ich manchmal, sie war mit dabei. Irgendwie. Also, weil ich sie im Herzen so mitgenommen habe, dass ich manchmal denke, ja lustig, bei der Echo-Verleihung da am roten Teppich, da war Mama ja mit. Und dann denke ich mir, kann ja gar nicht sein. Da weiß ich nicht, das kann ja gar nicht sein. Also A, hätte ich sie ja da nicht einfach mit hinnehmen können. Und B, da war das ja nach 2008. Das geht ja gar nicht. Aber weil ich sie so doll im Herzen mit dabei hatte, denke ich manchmal in Erinnerung, sie war mit dabei. Also das ist, ne, manche sagen ja, es gibt so ein Davor und Danach. Und irgendwie stimmt das auch. Und gleichzeitig stimmt das nicht ganz für mich, weil es manchmal verschwimmt, weil ich eben manchmal tatsächlich das, ja, nicht mehr unterscheiden kann. Habe ich sie da, war sie wirklich mit dabei oder habe ich sie da einfach nur in Anführungsstrichen mit im Herzen dabei gehabt, genau. Ja, genau. Und was ich vielleicht noch sagen kann, dass ich manchmal habe ich zum einen wie so kleine Blitzzeitreisen, so würde ich das nennen, dass mich plötzlich durch Gerüche oder so, dass ich da in der Zeit zurückreise und wieder Kind bin oder so. Und das kommt so völlig unerwartet, so wie da manchmal auch Trauer unerwartet kommt. Das ist wirklich, ja, hat mich selber ganz oft überrascht. Und das ist nicht nur schlimm, ne, sondern das ist auch schön. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn ihr sowas erlebt habt, dass das eben auch schön ist. So, ich versuche jetzt einfach mal weiterzufahren. Ach, ich kann ja einfach mal hier stehen bleiben. Also manchmal ist es so, dann bin ich auf einmal, boah, dann bin ich wieder Kind und fühle mich so sicher und so geborgen. Und ja, das ist irre. Also es gibt zum Beispiel eine so eine Situation, da bin ich, zack, ich weiß gar nicht, wie das entsteht, ich kann das auch nicht absichtlich hervorrufen, das passiert einfach. Da bin ich auf der Treppe in unserer alten Wohnung in Bochum-Grumme, da an der Kirche und... Wir haben mir zwei Paar Schuhe gekauft und wir sind diese Treppe runtergegangen mit den Einkaufstaschen und da waren zwei, ich habe zwei Paar Schuhe gekriegt. Ich habe mich gefühlt wie eine Königin, das weiß ich noch. Ich fand das so irre, dass ich zwei auf einmal gekriegt habe und ich habe mich irgendwie, das ist so ein ganz runder, perfekter Moment. Ich bin überhaupt kein Schuhtyp und kein Shoppingtyp, aber das hat irgendwas damals in mir als Kind, ich weiß auch nicht, wie alt ich da gewesen bin, vielleicht 5 oder so, ausgelöst. Und sowas habe ich manchmal. Dass dann Gerüche kommen oder Lieder. Mit Liedern habe ich das, wenn ich die 80er Jahre, wenn ich Songs aus den 80ern höre, bei bestimmten Sachen habe ich sofort so ein, oh Gott, die Welt ist voll in Ordnung, die Welt ist so toll. So ein Gefühl habe ich dann. Also das sind auch so Zeitreisen, ja, so kleine Blitzzeitreisen. Und die möchte ich zum Beispiel super gerne immer festhalten, aber es geht nicht. Letztens habe ich mir was gekauft, wo so Goldfäden durchgezogen sind, weil mich das so sehr an früher erinnert hat. Weil ich so ein Tuch immer hatte von Mama. Es gab manchen weißes und ein lilanes mit so goldenen Fäden dadurch, die 80er halt. Und das hat immer so gerochen nach ihr. Und das hat immer so nach... ja, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt ein Parfüm hat oder ob das einfach ihr Geruch war. Und das war so ein guter Geruch. So ein geborgener, heimlicher Wohlfühlgeruch. Und wenn sie dann irgendwie mal weg musste abends oder so, dann habe ich das immer genommen und hatte das zum Einschlafen mit im Bett. Und konnte dann besser einschlafen. Und manchmal habe ich das jetzt schon mal gehabt, dass ich irgendwie gedacht habe, ich rieche selber so. Ich habe dann so gedacht, ich rieche selber gerade ganz leise nach meiner Mama. Und ich weiß immer gar nicht, warum man das sagt, dass man leise riecht. Aber irgendwie finde ich das schön. Das wollte ich auch mal sagen. Ich rieche ganz leise nach Mama. Ja, sowas ist schön, ne? Ja, und manchmal hat es mich so umgehauen. Ganz oft im Supermarkt irgendwie, wenn dann plötzlich die Weihnachtssüßigkeiten in den Regalen standen, hat mich das tief traurig gemacht. Oder durch Ikea zu laufen. Und ich sehe da andere, das war sowohl beim Kinderwunsch schwierig, ne, da irgendwie andere Mütter mit ihren kleinen Kindern zu sehen oder manchmal eben auch junge Mädels, die da mit ihrer Mama durch Ikea laufen. Weil auch das habe ich natürlich gemacht. Ne? Und als ich dann meine Wohnung in Hamburg hatte, ist Mama hochgekommen und wir sind zu Ikea gegangen, haben schöne Sachen eingekauft und dass wir die Wohnung irgendwie schön machen und so zusammen. Ja, alles so heile Weltmomente irgendwie. Und weiß nicht, ob ihr sowas auch habt. Ne, dass euch dann das plötzlich so anspringt. Also Ikea war manchmal echt kaum machbar für mich irgendwie. Ja, hochemotional. Denkt man ja auch nicht unbedingt jetzt, denkt man eher an Hotdogs, wenn man Ikea hört und nicht an sowas. Ne? Und wenn sich die Jahreszeiten wechseln, ich glaube, weil wir einfach viel die Jahreszeiten auch zelebriert haben, das ist auch, glaube ich, so ein Waldorf-Ding. Und das haben wir eben auch gemacht und das, ja, da habe ich sie dann manchmal so ganz nah und das ist irgendwie schön und traurig auch manchmal zugleich und alles. Und jetzt habe ich hier so ein Würmchen, was mir einen erzählt im Hintergrund. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das viel, viel komplexer noch das Thema und ich könnte noch viel mehr erzählen dazu. Aber jetzt gerade, glaube ich, fühlt es sich rund an für mich, sonst... Vielleicht fällt mir noch was dazu ein oder vielleicht habt ihr auch Fragen. Schreibt mir am besten über Instagram. Ich habe über Sehnsucht Mama. Ich versuche das hier wieder zu verlinken, weil ich noch nicht raus habe, wie man das anders hinkriegt mit dem Schreiben. Da muss ich mich nochmal irgendwie reinfuchsen. Also wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt oder Wünsche habt oder was auch immer. Normalerweise müsste ich jetzt auch sagen, wenn ihr Kritik habt, aber auch wisst ihr was, hier kann ich so wild drauf, lasst es auch gerne sein. Schickt nur, wenn ihr Wünsche habt. Und ich vielleicht über irgendwas reden soll oder so. Nein, ihr dürft natürlich auch Kritik schicken, ist ja klar. Genau, ich mache einen Punkt und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi.